Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und euch auf den Weg gemacht habt hierher. Ich habe es ja gut gehabt. Ich durfte gestern schon anreisen und bei Volker übernachten. Deswegen war mein Weg heute Morgen relativ kurz. Es ist schön. Ich weiß halt, wie weit für euch der Weg war. Wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Trotzdem schön, dass ihr es auf euch genommen habt und hier gemeinsam mit mir, mit Compassion diesen Gottesdienst feiert. Ich darf kurz zwei, drei Worte zu mir sagen, damit man einfach weiß, wer steht hier vorne. Mein Name ist Patrick Ilien, einfach Patrick, es langt. Ich bin jetzt seit Ende letzten Jahres bei Compassion, war die Jahre davor in Hasloch im Gemeinschaftsverband, also in unserem Gemeinschaftsverband hier, als Gemeindepastor tätig und genau mit meiner Frau dann letztes Jahr umgezogen nach Hessen. Wir haben eine kleine Tochter bekommen Ende des Jahres, deswegen familiär umgezogen und ja, jetzt finde ich es gerade ganz schön, mal wieder hier zu sein. Komme ja ursprünglich aus dem Kusler Land, daher ist das hier für mich quasi Heimspiel. Aber es ist immer wieder schön, hier zu sein. Genau. Wo führt der Weg uns hin? Das ist die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen in dieser Predigt. Und ich finde, es ist eine spannende Frage. Ich habe einen kleinen Witz mitgebracht. Es ist ja immer schön einzusteigen. Ja? So ein bisschen Lachen am Morgen tut gut. Ein Mann ist unterwegs im Wald Richtung Kaiserslautern und kommt ein Auto vorbei und er hält es an und sagt, ja hier, mal ganz kurz, Autofahrer bleibt stehen, macht das Fenster runter und der Mann fragt, ja hier, ich bin irgendwie auf dem Weg, aber ich kenne mich hier nicht so aus, wie weit ist es denn noch bis nach Kaiserslautern? Und der Autofahrer schaut so und sagt, ja, so weit eigentlich nicht mehr, so Viertelstunde noch. Und der Mann, ja, ich bin ja schon die ganze Zeit unterwegs, ist so weit, könnte ich vielleicht mitfahren? Und der Autofahrer so, ja, also von mir aus, ich habe denkst du dagegen, steigen Sie einfach ein. Der Mann steigt ein, sie fahren los, fangen an sich zu unterhalten, ist ganz nett. Und so fahren und fahren und so nach, fahren eine halbe Stunde, fahren nochmal eine Viertelstunde und irgendwann wird der Mann nervös. Und ich sage, sag mal, irgendwas stimmt doch nicht und dreht sich irgendwann um zum Autofahrer und meint, ja, Entschuldigung, wie weit ist es denn jetzt noch bis nach Kaiserslautern? Und der Autofahrer schaut, also so ungefähr eine Stunde. Und der Mann, hä? Aber vorhin haben sie doch gesagt, es ist noch eine Viertelstunde. Und der Mann sagt, ja, ich habe mich auch schon gewundert, Kaiserslautern liegt in die andere Richtung. Die Frage, wo führt der Weg uns hin, ist eine sehr herausfordernde Frage. Es geht nämlich nicht nur darum, ob wir auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg unterwegs sind, das wäre ja einfach, sondern man kann auch auf dem richtigen Weg und trotzdem in die falsche Richtung sein. Es macht so ein bisschen spannungsvoll, der Weg, den wir gehen, der ist nicht immer ganz so leicht zu erkennen. Und vielleicht geht es euch auch so, seit der Generation Smartphone, also mir geht es so, man hat immer so Google Maps dabei. Ja? Und dann gibt man kurz ein, wo will ich hin? Und dann ist Google Maps ist dann super, weil dann zeigt es mir drei verschiedene Alternativrouten und da noch lang oder ich könnte auch da und eventuell noch Sehenswürdigkeiten auf dem Weg mitnehmen. Und das ist ganz schön. Und manchmal stellt man sich das Leben, also das reale Leben genauso vor, gerade als Christ. Dieses, oh, wenn ich nicht weiß, wohin es gehen soll, dann schlage ich kurz die Bibel auf und Gott sagt mir schon, wo es hingeht. Wir stellen aber allzu oft fest, ganz so einfach ist es nicht. Gerade bei so großen Lebensfragen, so nach dem Motto so, ja, soll ich jetzt die Anke oder die Elke heiraten, dann wird es schwierig. Ja? Wenn wir jetzt fragen, ob wir Esther oder Lydia heiraten sollten, vielleicht lässt da Gott noch mit sich reden, aber Anke und Elke, ja, das ist ein bisschen schwierig. Irgendwie hat Gott Lust darauf, mit uns im Leben unterwegs zu sein, aber irgendwie hat Gott keine Lust darauf, dass wir unser Gehirn abschalten und einfach sagen, ich setze mich da jetzt hin, Gott, und du gibst mir dann quasi wie so ein Navi und führst mir den Weg. Sondern Gott sagt, hey, weißt, ich habe da Lust darauf, mit dir auf einem Weg unterwegs zu sein, aber so ein bisschen mitdenken muss schon. Das Leben mit Gott ist leider kein Google Maps. Gott sagt, hey, ich gebe dir Orientierung und ich gebe dir Punkte, an denen wir erkennen können, ob das Leben gut wird. Aber es fordert halt uns heraus und es stellt uns in eine Spannung, immer wieder an diese Punkte zu kommen und mit Gott unterwegs zu sein und nach diesen Wegweisern Ausschau zu halten. Und das ist nicht immer ganz einfach. Das sorgt dafür, dass das Leben in eine gewisse Spannung hineinkommt. Und die müssen wir aushalten. Das ganze Leben als Christ ist aber ein Leben in einer Spannung. Es ist ein Leben hier auf der Erde, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, aber den Blick immer gen Ewigkeit gerichtet. Und diese Spannung müssen wir irgendwie aushalten. Es ist auch eine Spannung zwischen den Zusagen und dem Anspruch Gottes. Gott sagt uns ganz klar zu, aus Gnade seid ihr gerettet. Und dafür müsst ihr nichts tun. Und gleichzeitig sagt Gott, aber hey, ich würde mir wünschen, dass wir trotzdem aktiv werden. Und diese Spannung irgendwie auszuhalten und damit einherzugehen, das ist unsere Herausforderung, auf der wir stehen. Das ist dieser Weg, der vor uns liegt, den wir gehen sollen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir das? Wie können wir damit gut umgehen? Wir könnten sagen, oh, das ist mir zu anstrengend. Ich bleib einfach stehen. Können wir machen, gibt es immer wieder diese Beispiele. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, ist stehen bleiben immer die schlechteste Option, die wir haben. Denn ich kann eins sagen, manchmal gibt es Umwege, aber stehen zu bleiben führt uns definitiv nicht ans Ziel. Und dann voranzugehen und immer wieder zu schauen, hey, wir müssen es ab und zu mal prüfen. Wir müssen schauen, ob wir auf dem richtigen Weg noch unterwegs sind. Das ist eben die Spannung. Das ist die Spannung, in der wir sind und in der wir noch Orientierung suchen. Zu schauen, wohin wir gehen und wo der Weg uns hinführt. Und um diese Orientierung zu holen oder um diese Orientierung zu finden, brauchen wir Hilfsmittel. Und die können vielfältig sein. Eines der besten Hilfsmittel ist definitiv unsere Bibel. Und ich weiß, es klingt immer so ein bisschen platt, aber es ist manchmal auch einfach wichtig, das nochmal rauszustellen. Sich damit auseinanderzusetzen, was Menschen in ihrem Leben mit Gott erfahren haben und was sie festgehalten haben. Was ihnen wichtig geworden ist. Eine Person, die das besonders gemacht hat, das habe ich mitgebracht, eine Person ist der Evangelist Lukas. Lukas hat eine Besonderheit. Lukas war kein Jünger von Jesus, sondern der hat über Geschichten von den Jüngern quasi gehört, was Jesus gemacht hat. Und das hat ihn so fasziniert, dass Lukas gesagt hat, das muss ich mir genauer anschauen. Und dann ist er los nach Israel und hat die Orte bereist, wo Jesus unterwegs war. Hat mit Menschen gesprochen, die ihm begegnet sind, die mit ihm unterwegs waren, die von ihm geheilt wurden, aber auch mit Gegnern von Jesus. Und all das, was er quasi auf diesem Weg erlebt hat, all das, was er erzählt bekommen hat, das hat er niedergeschrieben in seinem Evangelium. Lukas hat einen Reisebericht geschrieben. Ein Reisebericht darüber, wie Jesus unterwegs war, aber auch ein Reisebericht darüber, was ihm wichtig geworden ist. Und wir haben uns von Compassion gedacht, wenn wir uns schon mit der Frage, mit dem Weg auseinandersetzen, dann doch mit so einem Reisebericht. Das ist doch ein schönes Beispiel. Und eine Geschichte, die Lukas uns bringt, die steht in seinem Evangelium und es ist eine bekannte Geschichte, es ist eine Weggeschichte und darum soll es heute Morgen in der Predigt gehen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch diese Geschichte kennen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst. Wir haben diese Geschichte bewusst ausgewählt, weil man die Geschichte kennt. Deswegen hört nochmal zu, vielleicht ist für euch heute Morgen auch was Neues dabei. Ich darf uns den Text lesen, Lukas 10. Die Frage nach dem ewigen Leben. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz, was liest du da? Und der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Und Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorüber. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Und der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist definitiv eine sehr bekannte Geschichte. Ich will mir trotzdem heute Morgen die Aufgabe machen, euch vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt zu überraschen. Ihr könnt mir am Schluss sagen, ob es mir gelungen ist. Hört auf jeden Fall mal zu. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, oder damit wir das Gleichnis ein bisschen verstehen, ist, was kollidiert hier eigentlich? Warum kommt es eigentlich zu diesem Streitgespräch und was ist eigentlich der Punkt, um den es in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion geht? Und dafür müssen wir ein bisschen die Geschichte erfahren. Wir wissen, Jesus war 3 Jahre in Israel unterwegs. Ich glaube, so weit sind wir alle bibelfest, dass wir wissen, Jesus war irgendwie in Israel unterwegs. Und in dieser Zeit hat er Jünger hervorgebracht, hat Menschen berufen, ist anderen Menschen begegnet, hat große Dinge vollbracht, hat Wunder getan und hat überall gelehrt. Was ist das aber für eine Zeit, in der Jesus unterwegs war? Klar, irgendwann um das Jahr 0, das wissen wir. Zu dieser Zeit war es so, dass Israel besetzt war von den Römern. Auch das wissen vermutlich noch die meisten. Was aber die wenigsten wissen ist, in diesem Zeitpunkt hat Rom im Osten von Israel, in der Region vom heutigen Iran, Krieg geführt gegen ein anderes Volk, die sogenannten Parther. Und die Parther, das war ein mächtiges Kriegsvolk, starker Konkurrent von Rom. Und dieser Krieg hat Unmengen Geld gekostet. Und um dieses Geld halt hervorzubringen, hat Rom Steuern eingezogen, vor allem in den Provinzen dort in der Region, also in Israel und in umliegenden Provinzen. Vielleicht kommt euch das ein bisschen bekannt vor. Irgendwo im Osten ist Krieg, ja, und damit das finanziert wird, wird vor Ort alles teurer. Irgendwie die Lebensmittelpreise steigen, irgendwie keiner weiß mehr so richtig, wo das ganze Geld herkommen soll. Man erlebt nur noch Tag für Tag, dass alles teurer wird. Ja. Und in dieser ganzen Situation, wenn alles herausfordernd wird in der Gesellschaft, dann hat die Gemeinschaft die seltsame Angewohnheit, man schaut mehr nach sich. Also fängt man eher so an zu schauen, ja, man ist sich selber der Nächste, man muss selber schauen, wie über die Runden kommt, dann hat man nicht noch Geld übrig für die anderen. Die sollen ja alle für sich schauen. Man muss ja selber auch schauen. Und das ist diese Spannung, in der jetzt Jesus unterwegs ist, zu merken, die Gesellschaft entsolidarisiert sich. Man ist mehr und mehr egoistisch unterwegs und das ist die große Herausforderung, Menschen haben die unangenehme Angewohnheit, dann, wenn es schwierig wird, sich abzugrenzen gegenüber anderen Menschen. Und immer dort, wo wir anfangen, Grenzen zu ziehen, hört die Liebe auf. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das in einer besonderen Art und Weise gemacht. Das sind ursprünglich gute Gedanken gewesen, um sich gegen die Römer abzugrenzen, hat man klare Richtlinien aufgezogen, wer zum jüdischen Volk, wer zu den Juden gehört. Das Ganze hat dann aber sehr krude Ausmaße angenommen, dass man sagt, eigentlich Kranke, wissen wir nicht, gehören nicht so richtig dazu. Ausländer, also Römer und Griechen sowieso nicht, aber auch die Menschen, die sich mit denen einlassen, gehören nicht mehr so richtig zum Volk Gottes dazu. Und dann alle, die sowieso so Sünder sind, die gehören auch nicht mehr dazu. Und man ist dann so rum und hat so quasi innerhalb des Volkes dann immer geschaut, das sind die Guten, die gehören dazu und das sind die weniger Guten, die gehören eher nicht dazu. Und Jesus hatte jetzt diese seltsame Angewohnheit, dass er vor allem mit Menschen unterwegs war und vor allem zu Menschen unterwegs waren, die eher nicht so gut waren, die eher zu dieser fragwürdigen Gruppe gehört haben. Und das hat er, mit diesen Menschen war er unterwegs und hat denen jetzt verkündet, dass Gott diesen Menschen begegnen will. Und das hat vielen Menschen in Israel nicht gefallen. Das sind eben Gegner, die sich daran stören, massiv daran stören. Und eine dieser Personen ist dieser Schriftgelehrte, der jetzt kommt. Jesus ist wieder mit seinen Jüngern unterwegs, der feiert das, der freut sich mit diesen Jüngern. Und jetzt kommt dieser Schriftgelehrte inmitten dieser Runde und fragt diese Frage: Jesus, wie kriege ich das gute Leben? Jesus, wer ist mein Nächster? Und diese Frage ist unglaublich provokant. Stellt euch vor, hier im Gottesdienstsaal, jetzt würde einer von euch hier aufstehen, wir sind gerade so schön beisammen, ja, und reden über die Predigt, jetzt würde einer hier aufstehen und würde sagen, weißt du, Jesus, ich würde ja gern Menschen helfen, aber so sehr ich mich anstrenge, wem soll ich denn helfen? Weißt, ich weiß nicht, wem ich helfen soll. Ich finde einfach keine Menschen, denen ich irgendwie was Gutes tun kann. Ich würde davon ausgehen, wenn jetzt hier irgendwer aufsteht und da würden sich sofort so alle Blicke so umdrehen und würden sagen, sag mal, siehst du jetzt nicht, wo du gerade bist? merkst du nicht, wer gerade um dich herum ist. Sich inmitten von Menschen hineinzustellen und zu fragen, hey Jesus, wer soll denn mein Nächster sein? Das macht man nicht, wenn man die Frage tatsächlich ernst meint. Das macht man dann, wenn man provozieren will. Dieser Schriftgelehrte will Jesus auf die Spitze bringen, auf die Palme bringen und quasi inmitten seiner Jünger Jesus dazu bringen zu sagen, ja weißt, es gibt die Guten und es gibt die weniger Guten. Die soll man lieben und bei denen müssen wir nicht so genau sein. Der Schriftgelehrte weiß schon genau, worauf er hinaus will. Nur Jesus macht dieses Spiel nicht mit und erzählt dann quasi das Gleichnis des barmherzigen Samariters und fordert damit nicht nur den Schriftgelehrten, sondern auch unser Denken heraus. Denn was erzählt er eigentlich? Und ich glaube, das ist so spannend für uns auch heute in unserer Situation. Wie gehen wir denn mit unseren Mitmenschen um? Und dieses Gleichnis, der Mann, der von Jerusalem nach Jericho geht, wir kennen es. Er wird überfallen, er wird verprügelt, er wird ganz nackt ausgezogen und wird dann nackt und blutend zurückgelassen. Die Bibel spricht von halbtot. Und halbtot, nur damit wir uns das vorstellen können, bedeutet, du kannst nichts mehr tun. Du kannst dich nicht bewegen, dir tut alles weh, jede kleinste Bewegung schmerzt dich. Aber was du noch kannst, ist sehen und hören. In diesem Zustand bleibt der Mensch dort liegen und sieht jetzt, wie nacheinander zuerst ein Priester und ein Levit vorbeikommen. Also hoch angesehene Würdenträger, heute könnte man sagen ein Bischof, ja, oder vielleicht der gute Pastor. Folge, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. Es kommt der Pastor, man kennt ihn, ja, und man weiß, da kommt mir Rettung, da kommt jetzt endlich jemand, der mir hilft. Und dann läuft die Person vorbei. Und sich da mal in die Situation hineinzuversetzen und zu überlegen, was das bedeutet, wisst ihr, ich glaube, darum geht's. Stellt euch vor, wie sich diese Person fühlen muss, die jetzt dort liegt, nichts mehr tun kann, ausgezogen, seiner Würde beraubt, mit Schmerzen und blutend. Und jetzt kommt eine Person vorbei und die sieht diesen Verletzten am Boden liegen. Auch wenn die Bibel das so kurz ausspricht. Hier steht, die Person wechselt die Straßenseite. Und das machst du nicht, wenn man sagt, ja, der liegt vielleicht irgendwo so am Wegesrand, den sieht man vielleicht nicht. Die Straßenseite wechseln tut man dann, wenn man genau weiß, oh, das da vorne sieht komisch aus, ich gehe mal so einen weiten Bogen außen rum. Und diese Person erlebt das jetzt zweimal hintereinander. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es sich für eine Person anfühlen muss, zu liegen und zu sehen, dass diese Menschen an ihm vorbeilaufen? Und ich stelle mir schon die Frage, wie muss es sich für Menschen anfühlen, das Gefühl vermittelt zu bekommen, du bist es nicht wert, dass man anhält. Du bist es einfach nicht wert, dass ich kurz innehalte. Du bist es nicht mal wert, dass ich wenigstens aus der Distanz mal kurz rufe, um mal zu sagen, hey, lebst du überhaupt noch? Sondern vorbeizugehen und achtlos liegen gelassen zu werden, wie ein Gegenstand, der achtlos dorthin geschmissen wurde. Wie muss es sich für diese Menschen anfühlen oder diese eine Person, der das Leben in diesem Moment klar macht, hey, gib einfach auf, weil im Endeffekt, du bist vollkommen egal. Es kümmert sich eh keiner um dich. Und das Schmerzhafte an dieser Situation, nicht nur die Person fühlt sich so, sondern das ist genau dieselbe Lebenslüge, die der Priester und der Levit auch mit sich tragen. Denn an so einer Person vorbeizugehen, das machst du nicht, wenn es dich tatsächlich innerlich bewegt. Um so an einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich sehe, da ist eine Person, die ist verletzt und so weiter, da muss etwas in dir passiert sein. Und ich glaube, das ist das, was wir auch heute erleben, vielfältig in unserer Gesellschaft, das ist das, was wir heute vermittelt bekommen. Es ist dieser Punkt, geh einfach vorbei, denn es ist egal, ob du hilfst oder nicht. Denn wenn du hilfst, ändert sich doch an der Situation nichts. Wenn ich der Person jetzt helfe, dann sind die Räuber immer noch da. Es ändert sich doch nichts. Es ist doch egal, ob du was machst oder nicht. Und wenn du jetzt dieser einen Person hilfst, dann kommt der Nächste und wird überfallen. Das motiviert doch die Räuber nur dazu, Ja, man muss doch hier mal irgendwann ein Ende setzen. Und es ist doch sowieso, eigentlich müssten die Regierungen und die Mächtigen müssten sich doch jetzt mal dafür einsetzen, solange jetzt hier nicht eine Ordnung kommt, ist es doch eh egal, was ich mache. Und sowieso müssten erst mal die Reichen angestellt werden, damit die hier mal, ja, ich allein, wenn da jetzt nicht andere, ich allein kann da eh nichts machen, also ist es doch egal, ja, und wenn es egal ist, dann mache ich halt nichts. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl, diesen Eindruck, diese Aussage, hey, es ist egal, du mach am besten gar nichts. Es ist nicht wild, weil es ist, du bist egal. Dein Einsatz, alles, was du tust. Und in dieser Situation erleben wir jetzt eins. Der Verletzte bleibt liegen und Priester und Levit gehen weiter. Und alle Menschen teilen dieselbe Lüge. Du bist egal. Und das finde ich so schmerzhaft an dieser Stelle. Es ist in so einem kleinen Aspekt der Geschichte, wo Jesus uns hier etwas unglaublich Machtvolles weiß macht oder klar macht, nämlich die große Lüge der Welt, es ist egal, ob du aktiv bist oder nicht, weil du veränderst eh nichts. Und die Menschen bleiben zurück, verletzt, halbtot und warten darauf, dass sie sich ihrem Schicksal ergeben. Und Jesus sagt an dieser Stelle ganz klar, das ist falsch. Und deshalb erzählt er die Geschichte weiter und bringt uns das Beispiel des Samaritaners. Er bringt uns den Menschen, der eigentlich mit dieser Person am Boden gar nichts zu tun hat. Er bringt uns eine x-beliebige Person. Er bringt uns eine Person, die von den meisten, die zuhören, verhasst ist. Die definitiv zu den Menschen gehören, wo man wirklich sagt, die gehören ganz klar nicht zu unserer Gruppe. Und das ist ganz unterschiedlich. Wir könnten verschiedene Menschen in unserer heutigen Zeit da hineinsetzen. Das einfachste Beispiel ist immer ein Muslim, ein Ausländer. Aber das kann jetzt sein, ich will hier keine Klischees erfüllen. Es sind Menschen, wo wir ganz klar sagen, mit der Person wollte ich nichts zu tun haben. Und die Person kommt und sagt, die hätte jeden Grund vorbeizugehen. Aber sie macht es nicht. Diese Person bleibt stehen und lässt sich berühren und geht hin mit seinen hemdsärmlichen Mitteln, mit ein bisschen Wein, dann wird eine Flasche aufgemacht, wird ein bisschen Wein drüber geschottet und dann wird so das Gewand wird kaputt gemacht, so das Hemd wird zerrissen. Das ist alles nicht professionell und hilfreich. Aber in dem Moment ist es das Beste, was dem Verletzten passieren kann. Der Unterschied zwischen Priester und Levit und diesem Samaritaner ist nicht die Ausbildung oder das Können und auch nicht das Wissen. Das, worum es geht, ist die Frage, ob wir uns noch bewegen lassen. Ob wir uns von dem Schicksal der Menschen, von ihrem Leiden, von ihren Situationen überhaupt noch berühren lassen. Wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir selbst von ihr bewegt sind. Die entscheidende Frage, vor der wir stehen, vor die Jesus uns stellt, ist, es kommt nicht darauf an, was du kannst. Es kommt auch nicht darauf an, wie großartig du in gewissen Dingen bist, sondern es kommt darauf an, mit welcher Herzenshaltung du einhergehst. Mit großer Liebe kleine Dinge zu tun, das bewegt Menschen und das verändert. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit, die so geprägt ist von dieser Trennung, von diesem Ruf, von Aufgeben und von wir gegen die anderen, die da unten gegen die da oben und alle und jeder gegen jeden, ist es, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Und ich glaube, es ist das Größte, was wir dieser Welt zu bieten haben, ein offenes Herz zu haben für die Anliegen der Menschen in unserer Umgebung. Denn die Welt zu lieben und die Menschen, die darin sind, das ist das, was gerade aktuell nicht stattfindet. Das ist die große Herausforderung und das ist dieser Punkt, vor dem Jesus uns stellt und sagt, der Weg mit ihm gemeinsam ist ein Weg, der zu Menschen führt. Es ist ein Weg, in dem er uns sein Herz offenbart, seine Liebe für die Welt und seine Liebe für die Menschen. Und wo er uns einlädt zu sagen, den Weg mit ihm zu gehen, bedeutet den Weg mit ihm zu Menschen zu gehen. Wer dieser Nächste ist, für dich ganz persönlich, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich würde euch jetzt gerne sagen, geht jetzt hier zu XY. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Jesus diese Person bei euch schon kennt. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn wir kurz überlegen, einem jeden von uns eine Person in den Kopf kommt zu sagen, hey, da bin ich schon länger dran und vielleicht ist jetzt mal der gute Punkt, um mal auf diese Person zuzugehen. Vielleicht nochmal bei einem Bekannten anzurufen oder auf dem Nachhauseweg, ja, an der einen kleinen Kneipe oder bei dem Café Halt zu machen und mit den Personen zu reden, die wir sonst immer aufs Herz gelegt werden. Jesus hat mal seinen Auftrag im Lukas-Evangelium so ausgedrückt. Wo führt der Weg uns hin? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus formuliert es so deutlich, weil er sagt, ich möchte unterwegs sein. Ich möchte unterwegs sein, um diese Menschen, die am Wegesrand liegen, die jetzt darauf warten, dass jemand vorbeikommt, die möchte ich ansprechen und die möchte ich sehen. Die Menschen, die jetzt gerade in diesen Momenten erleben, dass die Welt an ihnen vorbeigeht, weil sie es nicht wert sind, angesehen zu werden. Und Jesus lädt uns ein und sagt, ich mache euch das gute Beispiel. Jesus geht den Weg voran, weil er der barmherzige Samariter ist, weil dieser Weg, den er uns hier beschreibt, sein Weg ist. Er, der aus seinem Heiligtum kommt, in den Staub der Welt, sich herabbeugt zu unseren Verletzungen, uns wieder aufrichtet und am Ende des Weges sogar den Preis für unsere Heilung bezahlt. Und er lädt uns ein zu sagen, das, was ihr alle erlebt habt, das, was ich für euch getan habe, das möchte ich anderen zuteil werden lassen. Darum lasst uns gemeinsam unterwegs sein und einfach als Gemeinschaft diese Menschen, die am Wegesrand liegen, auflesen. Den Blick dafür gewinnen, für die Menschen, die dort am Wegesrand liegen. Die Welt hat große Probleme und wir werden nicht alles lösen auf einen Schlag. Ganz klar. Wir müssen auch nicht die Welt erlösen, das hat Jesus schon getan. Was wir aber tun dürfen, ist mit ihm gemeinsam unterwegs sein und die Augen offen halten, wenn Jesus uns fragt, hey, wer ist dein Nächster? Welcher Mensch liegt auf deinem Weg? Und vor allem, wenn Jesus dich heute Morgen fragt, wo führt uns der Weg hin? Ich möchte dafür ganz gerne beten. Jesus bitten uns, jedem Einzelnen, also wenn ich uns sage, meine ich auch euch, den Weg zu zeigen, den Menschen aufs Herz zu legen, den er vielleicht für uns vorgesehen hat. Ich möchte dann im Anschluss ins Vaterunser überleiten und damit dann abschließen und darf euch einladen, beim Vaterunser dann mitzubeten. Jesus Christus, ich danke dir für diese Möglichkeit heute Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir von dir hören dürfen, dass wir von dir reden dürfen, dass wir dich erleben dürfen. Wir sind zusammen, weil wir irgendwann von dir an diesem Wegesrand eingesammelt wurden. Und es sieht bei jedem anders da aus, aber ich danke dir für jeden Moment, für jede einzelne Begegnung, für jeden Moment der Liebe, die wir erleben dürfen mit dir, Herr. Ich möchte dich einladen, heute Morgen ganz neu zu uns zu sprechen, Herr. Es ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Menschen mit Liebe zu begegnen, unser Herz selber aufzumachen und das macht verletzlich und das ist nicht immer einfach. Ich möchte aber darauf vertrauen, Herr, dass du uns da vorangehst und dass du uns begleitest, dass du uns zur Seite stehst und immer dann, wenn es für uns zu schwierig wird, dass du uns dann hilfst. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns mutig machst, in diese Welt zu gehen und wirklich dein Herz auszustrahlen. Deine Liebe in diese Welt zu tragen und Menschen davon zu erzählen und zu bezeugen, wie sehr du sie liebst, Herr. Wir glauben daran, Herr, dass du die Hoffnung dieser Welt bist und darum bitte ich dich, Herr, gebrauche du uns, so wie es dir beliebt, so wie du es gerade brauchst und zeig du uns die Menschen, für die dein Herz schlägt. Und großer Gott, wir kommen zu dir und wir bitten dich für alle Anliegen, für alle Gedanken, die wir gerade haben, für alle Sorgen, die wir auch mit uns rumtragen. Und wir legen es vor dir ab und bitten dich um deine Begleitung, Herr. Und wir kommen zu dir und rufen dich an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich will euch den Segen Gottes zusprechen. Möge Gott auf dem Weg, den du gehst, vor dir hereilen und dein Wegweiser sein. Sei gesegnet, ob du gerade weißt, wohin dein Weg dich führt, oder du tiefe Täler und dunkle Schluchten zu durchwandern hast. Möge dich dein Weg stets aufwärts in Gottes Gegenwart führen. So sei gesegnet vom dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.